Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel. Guten Jörg.
Hallo Steffi.
Heute habe ich mir mal wieder ein Thema ausgesucht. Und ich glaube, eines, bei dem es ganz viele Missverständnisse gibt und so ein bisschen Informationslücken bestehen. Ja. Das heißt, lass uns mal über Bewährung sprechen. Da gibt es ja zwei Varianten.
Es gibt zwei Varianten und es gibt wirklich unglaubliche Mythen dabei. Also die Bewährung ist kein Freispruch, ja. Und die Bewährung ist auch keine Verdachtsstrafe. Also nicht im Sinne von, so ganz sicher sind wir uns nicht, aber Bewährung können wir verhängen. So geht es natürlich nicht.
Man könnte vereinfacht sagen, der Zeitpunkt, zu dem die Bewährung gewährt wird, ist das Unterscheidungsmerkmal. Also in dem einen Fall, 56 StGB, entscheidet der Richter schon im Urteil, das heißt vor Antritt der Haft. Und in der zweiten Variante wird nach Antritt der Haft, also während der Verbüßung der Freiheitsstrafe, entschieden. Und auch die Voraussetzungen sind so ein bisschen unterschiedlich. Wichtig ist auch, dass es für eine Bewährung eine günstige Sozialprognose braucht. Also das heißt, es muss zu erwarten sein, dass der Verurteilte keine weiteren Straftaten begehen wird.
Genau. Um das ein bisschen sicherzustellen, kann man verschiedene Auflagen und Weisungen erteilen. Also sich regelmäßige Drogentests, dass er sich von bestimmten Sachen fernhalten muss und so weiter. Und man kann natürlich auch einen Bewährungshelfer bestellen, also jemanden, der die Person dann da ein bisschen begleitet und versucht, Risikofaktoren mit ihm gemeinsam zu bearbeiten und eine Wohnung zu suchen, Arbeit zu suchen und da einfach zu unterstützen, damit wieder Stabilität ins Leben reinkommt. Eine überraschende Unterscheidung gibt es übrigens zwischen der ursprünglichen Bewährung und der nach Teilverbüßung. Die ursprüngliche Bewährung entscheidet einfach das Gericht. Das sagt Bewährung, Punkt, aus. Und da kann der Angeklagte auch nicht sagen, ich würde lieber einrücken, habe gerade keine Wohnung und so weiter. Aber bei der Reststrafenaussetzung muss der Verurteilte einverstanden sein. Jetzt können wir sich denken, das ist doch immer schön, in Freiheit zu kommen. Aber es gibt tatsächlich vor allem hafterfahrene Verurteilte, die sagen, den Rest sitze ich lieber auf einer Backe ab, als jetzt noch jahrelang diesen Druck zu haben, dass ich jetzt nichts mehr machen darf, dass nichts passieren darf, weil sonst ein ganzer Kladderadatsch über mir zusammenbricht und ich ganz viel nachsitzen muss. Deshalb braucht es da die Zustimmung des Verurteilten, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Und diese Aussetzung, die dauert immer mindestens 2 Jahre. Also es gibt 2 Jahre Bewährungszeit als Minimum und 5 Jahre als Maximum. Also es ist dann auch nicht so, dass man sagen kann, dass sie noch 6 Wochen offen, jetzt warten wir mal 20 Jahre, ob noch was anstellt, das wäre fies. Muss irgendwo in einem Verhältnis stehen. Und wer sich dann 2 oder 5 Jahre ordentlich verhalten hat, keine einschlägigen Straftaten begangen hat, dem wird dann die Strafe am Schluss erlassen. Wer aber wieder was anstellt, der muss damit rechnen, dass er nach einer Anhörung bei Gericht den Rest absitzen muss. Und was wirklich tragisch ist, wenn mehrere Bewährungen offen sind, dann kann eben eine Straftat dazu führen, dass alle Bewährungen widerrufen werden. Und dann muss man eine ganze Menge absitzen und das kann sehr lang sein. Das ist eine echte Problematik, wenn zu viele Bewährungen gleichzeitig offen sind. Ja. Also das so ganz oft hintereinander sagen, wir geben nochmal Bewährung, nochmal Bewährung, nochmal Bewährung. Das kann in der Katastrophe enden für den Betroffenen. Da wäre es manchmal besser, mal zu sagen, und jetzt fährst du mal ein und sitzt das ab.
Ja, absolut. Was ich ganz spannend finde bei der Frage, warum ist überhaupt die Zustimmung erforderlich? Also in der zweiten Variante, wenn der Betroffene schon in Haft sitzt. Ich habe recht häufig gehört, dass zum einen der Druck als sehr groß wahrgenommen wird, dass es dann im schlimmsten Fall doch widerrufen werden könnte. Und ein anderer Grund ist, dass vielleicht Auflagen, die damit verknüpft sind, als zu schwerwiegend empfunden werden. Ja. Und da dachte ich mir, ist es nicht, also ich glaube, mir wäre es auf jeden Fall lieber, dann wieder draußen zu sein, dann erfüllst du halt deine Auflage. Aber das ist kein Mythos. Es gibt Fälle und es gibt auch eine Entscheidung, ich glaube, das OLG Hamm, ich verlinke die mal in den Shownotes, Da ist das genau das passiert. Da wollte der oder die Inhaftierte partout nicht auf Bewährung raus, den Rest der Freiheitsstrafe.
Also man muss eben auch wissen, es nicht wenige Verurteilte sind wegen Drogendelikten oder wegen suchtbezogenen Delikten da drin. Und Sucht ist eine schwerwiegende Erkrankung. Und wenn die Auflage eben beinhaltet, dass man keine Suchtmittel mehr konsumieren darf, keine Drogen mehr nehmen darf, das trauen sich manche einfach nicht zu. Wenn die schon ein paar Mal mit einer Suchttherapie gescheitert sind, dann haben die einfach Angst, dass sie da wieder scheitern und jahrelang unter Druck stehen. Und das ist eine schwierige Situation.
Ist es auf jeden Fall. Unter anderem deswegen wird bei einer Haft, die mindestens für ein Jahr verbüßt wurde schon, in der Regel ein Bewährungshelfer bestellt. weil es eben gar nicht so einfach ist, dann wieder zurechtzukommen.
Ja.
Fun Fact, Kosten für einen Bewährungshelfer pro Tag, die nennen übrigens die ehemals inhaftierten Klienten. Das finde ich eigentlich ganz schön. Habe ich gelesen, kostet nur ein paar Euro pro Tag, während ein Tag in Haft ein Vielfaches kostet. Also ich glaube, die Zahlen, die es online gibt, sind längst überholt. Bei euch 100, 150, 160 Euro?
Also die letzte Statistik, die mir erinnerlich ist, waren tatsächlich 160 Euro pro Tag, pro Haft, pro Häftling, inklusive Verpflegung und allem drum. Und dann ist das einfach die Kosten eines Mittelklasse-Hotels. Ja. Man hat Bewachung, man hat Gebäude und so weiter. Das ist wirklich eine sehr teure Geschichte. Und Bewährungs- und Sozialarbeit ist letzten Endes wirklich also ein Schnäppchen im Vergleich.
Ja, kann aber wirklich was bewirken. Und wer sich dafür interessiert, mal einen Blick in die Shownotes werfen, stelle ich euch noch ein bisschen was zusammen. Man kann nämlich sogar ehrenamtlich Bewährungshelfer werden.
Ja.
Nicht überall, aber mancherorts. Das werde ich mal verlinken.
Aha.
Und vielleicht zu diesem allgemeinen Mythos, ach, Bewährung wird bei uns ja quasi hinterhergeworfen und verschenkt. Ganz so ist es nicht. Es ist schon so, dass recht häufig Bewährung gewährt wird in den Fällen, die sich dafür eignen. Das Gericht macht sich's aber immer nicht leicht, sondern würdigt wirklich alle Umstände. Das heißt, die Umstände der Tat, Persönlichkeit, Vorleben des Verurteilten, das Gewicht der Rechtsgutsverletzung. Später, wenn es darum geht, die Restfreiheitsstrafe zu erlassen, auch wie sich derjenige im Vollzug zum Beispiel verhalten hat. Also das sind alles ganz wichtige Dinge. Und es wird natürlich auch dem Gedanken Rechnung getragen. Grundsätzlich wollen wir ja eher resozialisieren. Und da setzt dann auch die Bewährungshilfe ein.
Genau. Und vielleicht noch zur Statistik, weil ich finde es ganz interessant. Also etwa 3/4 der Fälle, wo jetzt rein rechtlich eine Bewährung möglich wäre, wird auch eine Bewährung gewährt. Und etwa 1/3 dieser Fälle, wo Bewährung gewährt wurde, kann am Ende die Strafe erlassen werden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob die Bewährung so wirksam ist oder ob die Auswahl so gut ist. Aber jedenfalls im Endeffekt kann man sagen, Bewährung bewährt sich. Für die meisten ist eine Chance, die sie nutzen. Und deshalb lohnt sich dieses Instrument. Es lohnt sich nicht nur sozial betriebswirtschaftlich für Vater Staat, sondern es lohnt sich vor allem sozial. Die beste Methode, weitere Straftaten und weitere Opfer zu verhindern, ist, die Täter wieder gut zu integrieren, die wieder zu einer stabilen Lebensführung zu kriegen, sodass die nichts mehr anstellen. Ja. Deshalb, also dieses Investment in Sozialarbeit, in Bewährungshilfe ist wirklich eine gesellschaftlich lohnende Art, mit Straftaten umzugehen. Das ist nicht irgendwie Kuschelpolitik, sondern ist einfach vernünftig.
Ja, und das ist so eine Art Zweite-Chance-Prinzip.
Ja.
Und das ist ja grundsätzlich erstmal keine schlechte Idee. Was ich ganz spannend finde, es gibt eine Statistik, über die man sich natürlich streiten kann. Und die besagt, dass die Rückfallquote bei Freiheitsstrafen, bei denen eine Bewährung gewährt wurde, sehr viel niedriger ist, als wenn die Freiheitsstrafe verbüßt wurde. Da kann man natürlich jetzt drüber streiten, liegt es daran, dass es besser funktioniert? Oder wurden für die Bewährung eben gerade die richtigen rausgepickt? Das ist die
genau.
Frage.
Es gibt übrigens in der Richtung noch eine viel irritierendere Statistik aus dem Jugendstrafrecht, aber es wäre mal ein Ereignisthema, dass nämlich die Rückfallquote eher besser wird, wenn man gar nichts macht, als wenn man bestraft. Aber das machen wir mal extra.
Das ist auf jeden Fall eine extra Episode wert. Und in dem Zusammenhang, Fun Fact, auch in dieser Statistik festgehalten, die Rückfallquote, und das stimmt mich bedenklich, die ist am niedrigsten bei Geldstrafe. Auch da kannst du natürlich wieder überlegen, haben die Gerichte einfach genau richtig geurteilt oder tut am Ende eine Geldstrafe einfach noch mehr weh als eine Haftstrafe? Ich weiß es nicht.
Also wer mal Gefängnis von innen gesehen hat, glaube ich, hat dazu eine Meinung.
Ja, die habe ich auch. Ich würde also idealerweise überhaupt keine Strafe bekommen, weil ich nichts anstelle. Aber wenn, dann würde ich ehrlich gesagt auch lieber zahlen als einsetzen. Ich finde so, Gefängnis ist schon hart. Jörg?
Ja.
Ich bin gespannt, was wir uns fürs nächste Mal raussuchen. Bis dahin.
Jugendstrafe ist vorgemerkt.
Ist vorgemerkt.
Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.